Schön, dass wir uns an dieser Stelle sehen dürfen. Ja, und eigentlich doch nicht sehen. Dass wir uns herzlich begrüßen dürfen und wohl doch nicht begrüßen dürfen. Ich hatte schon überlegt, soll ich sagen, was mir wehtut oder nicht. Wir wollen ja offen und aufrichtig zueinander sein. Also es tut mir schon weh, wenn wir uns sehen und doch nicht sehen dürfen. Aber ich bin ja froh, ihr müsst mich sehen. Ja, ich würde ein anderes Gesicht präsentieren als das, was der Herr mir gegeben hat. Aber ob ich euch sehen darf und ob wir uns herzlich begrüßen dürfen, es tut schon weh. Das sage ich ganz offen, wie ich das empfinde und denke. Aber ich glaube, die Liebe überwindet alle Grenzen. Sie hört niemals auf. Wir haben vorhin gehört vom Bruder Hermann, dass der Laternenlauf ist mit den Kindern, wohl heute Abend, so habe ich das verstanden. Als Kind musste ich das ja auch mal machen, ich habe es auch gerne gemacht als Kind, ich weiß das noch, dass man im Dunkeln mit der Laterne durch die Straßen ging. Und ich habe dann darüber nachgedacht, vorhin kam mir der Gedanke, früher hat man ja eine Laterne so getragen, die Laterne leuchtet. Und der Herr will, dass wir selbst eine Laterne sind. Nicht wir tragen eine, sondern wir sind eine. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und der Clou bei der Sache ist, dass der Herr uns trägt. Wie Laternen in der Dunkelheit dieser Welt. Die Frage ist, lassen wir uns tragen? Und lassen wir uns dorthin tragen, wo er uns eigentlich haben möchte? Ist das nicht schön? Wir dürfen uns tragen lassen von dem Geist Gottes dahin, wo er uns haben will. Das ist Freude. Er trägt, nicht wir müssen tragen. Bei der Religion muss man selbst tragen. Im Glauben trägt er uns. Das ist so genial. Und das sieht man nun an, uns an, ob wir selber tragen müssen oder ob er uns trägt. Das erste Lied, glaube ich, was an die Wand projiziert wurde, was am Anfang gesungen wurde, da gab es eine Bemerkung in diesem Lied, das für mich eigentlich der Gedanke zum Thema heute Nachmittag wurde. Da gab es eine Bemerkung in diesem Lied, Tag für Tag oder Tag um Tag. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, ich habe es vergessen, was sie da am Anfang gesungen hat. Tag für Tag oder so bist du ein Wunder Gottes, so ungefähr. Und da dachte ich an einen Text in dem Psalmen und den würde ich uns gerne vorlesen. Am Anfang zuerst Psalm. Es sind eigentlich zwei Psalmen in unserer Bibel, sind die zusammen, also sind die gesondert aufgeführt, aber hier in Gottes Wort sind sie getrennt, nämlich der Psalm 95 und der Psalm 96. Und im Psalm 95, da möchte ich gerne lesen, Vers 1 bis Vers 9, Psalm 95, Vers 1 bis Vers 9. Und Psalm 96, der Vers 1 bis Vers 13. Psalm 95, Vers 1 bis Vers 9. Und Psalm 96, Vers 1 bis Vers 13. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, Wenn ihr seine Stimme hört, so versteckt euer Herzen nicht, wie bei der herausfordernden Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Psalm 96, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehr und Lob, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt in seine Vorhöfe. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erhebt vor ihm alle Welt, erbebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König, darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Es preise das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Soweit dieses Wort. Und ich kann mich nicht daran gewöhnen, über ein Wort Gottes zu sprechen, ohne dass wir noch einmal den Herrn gebeten haben, dass uns sein Wort öffnet. Ist es ein Problem für uns, wenn wir uns zum Gebet erheben? Für die, die Freudigkeit haben, natürlich, und die Möglichkeit dazu haben. Herr Jesus Christus, habe vielen, vielen Dank für die gehörten Lieder. Habe vielen Dank für das Bekenntnis, das wir in demselben abgelegt haben. Habe aber auch vielen Dank für die Gelegenheit der Gemeinschaft. Und danke, Herr, dass du heute Abend in unseren Herzen arbeiten willst. Denn du arbeitest an uns, um uns vorzubereiten für den vollkommenen Gottesdienst bei dir in der Herrlichkeit. Und darum möchten wir im Namen Jesus Christus dir, unserem himmlischen Vater, Danke sagen für die Öffnung deines Wortes, für das Wirken deines Geistes in unseren Herzen, für die Umgestaltung, die du schaffen willst, für deine Liebe, deine Treue und für deine Gegenwart. Hab vielen, vielen Dank dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Es ist jetzt, ich habe hier die Schlachterübersetzung gelesen und bei der Schlachterübersetzung ist etwas weggelassen oder anders formuliert und deswegen kommt man nicht auf die Thematik. Ich lese drei Verse vor, dann wirst du es merken, auf was ich meine. Es geht um das Wort komm. Kommen. Kommt. Wenn ich zum Beispiel von dir eingeladen bin, dann kannst du sagen, weißt du was, du kannst am Dienstagabend kommen. Kommen noch welche mit dir mit oder so. Einer kommt immer mit mir mit. Das lässt sich nicht umgehen. Das ist der Herr Jesus. Wo immer man mich einlädt, ist doch der Herr da. Also da sagt man, komm doch und wann kommst du und so weiter. Komm ist ein Einladungsruf. Ich denke an Matthäus 1, Vers 28, wo der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder Hosea zum Beispiel, ist spontan jetzt alles, ja Hosea 6, da sagt der Prophet Hosea dem Volk Israel in Vers 1, in Kapitel 6, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Die waren also im falschen Weg. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns niedergeschlagen, er wird uns auch verbinden. Und dann gibt es es gibt viele Kommen in der Schrift. Wenn du mal in der Konkordanz nachliest, wie oft das vorkommt, also sehr häufig, diese Einladung Gottes. Und da wurde mir eine Aussage so besonders wertvoll in Jeremia 50, Vers 5. Da lesen wir, sie werden den Weg nach Zion erfragen, also das Volk Israel. Dorthin ist ihr Angesicht gerichtet. Kommt, lasst uns dem Herrn anhängen. Oder lasst uns den Herrn anschließen mit einem ewigen Bund, der nicht vergessen werden soll. Genial, nicht? Das dürfen wir auch geistig für uns nehmen. Das ist natürlich hier zuerst für Israel gemeint, aber geistig auch für uns. Meine Frage, du musst sie nicht beantworten. Wann hast du das letzte Mal dem anderen die Frage gestellt, weißt du was, komm, lass uns dem Herrn anhängen. Wann hast du das letzte Mal gehört von jemandem, der das zu dir gesagt hat? Weißt du was? Komm, lass uns den Herrn anhängen. Lass uns ihn lieben. Lass uns eins werden mit ihm. Ist das nicht genial? Oder wann hast du das letzte Mal dem anderen gesagt? Komm, lass uns den Herrn anhängen. Wenn jemand Probleme hat, niedergeschlagen ist, nicht mehr aus noch einweist, der nicht weiß, wie es morgen weitergeht, kommt, lasst uns an den Herrn hängen. Lasst uns im Gebet zum Herrn gehen. Und Geschwister, man kann so leicht sagen, ach, lasst uns beten. Wir können aber auch sagen, komm, lass uns im Gebet uns selbst an den Herrn anhängen, anhaften, eins werden mit ihm. Ich frage mich, was uns da eigentlich noch voneinander trennt, wenn wir das machen. Also das ist eine wunderbare Aussage mitkommen. Aber hier im Psalm 95 und 96 finden wir dreimal dieses Wort kommen. Deswegen die Thematik, das dreimalige Kommen. Und es beginnt ja in Psalm 95, Vers 1. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen im Fels unseres Heils. Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Und jetzt kommt das dritte Mal im Psalm 96, was leider in der Schlachter nicht rüberkommt, in Vers 8. Da heißt es in Vers 8, Psalm 96, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt in seine Vorhöfe. So formuliert das Luther zum Beispiel. Alte Elberfelder. Kommt in seine Vorhöfe. Also das dreimalige Kommen. Und wir können nicht das Letzte vor das Erste stellen. Es gibt also hier eine ganz bestimmte Reihenfolge und es gibt auch bestimmte Charakterzüge in Bezug auf das Kommen. Ich denke, kennst du die Stelle in Johannes Evangelium Kapitel 1? Da sagt ja Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes. Ja, Kapitel 1. Und zwei seiner Jünger, die zwei Jünger von Johannes, hören das und folgen Jesus nach. Und Jesus wandte sich um und sieht sie folgen und fragt, wen sucht ihr? Und da sagen sie, Meister, wo wohnst du? Wo wohnst du? Das heißt, wo du wohnst und wie du wohnst, sage ich dir, wer du bist. Ne? Also wo wohnst du? Und der Jesus sagt dann als Antwort so genial, er sagt, kommt und seht. Er sagt nicht, seht und kommt. Das ist kein Akt des Glaubens. Der Akt des Glaubens ist, ich komme und dann werde ich sehen. Kennst du die Aussage bei den Menschen draußen, weißt du was, ich will erst Gott sehen und dann glaube ich. Ich sage, nö, so nicht. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu nahen, nach dem Hebräerbrief. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. So mit anderen Worten, kommt und seht. Und dann genial, sie kamen und blieben. Und es war die 10. Stunde. 10 ist ja die Zahl der Entscheidung. Sie haben sich also ganz bewusst dazu entschlossen, sie haben sich dafür entschieden, zu kommen und zu sehen, wo Jesus wohnt. Die Schrift sagt interessanterweise im Johannesevangelium nicht, wie seine Wohnung hier auf der Erde aussah. Das wissen wir gar nicht. Merkwürdigerweise wissen wir das nicht. Wir wissen nur die Wohnstätte beim Vater. So, wenn du wissen willst, wo Jesus wohnt und was damit zum Ausdruck kommt, dann müsstest du eigentlich im Alten Testament die Stiftshütte lesen. Weil die Stiftshütte heißt Zelt des himmlischen Vaters. Ja? Dort siehst du, wo Jesus wohnt. Wenn du natürlich lernst, diese Dinge geistig zu interpretieren. Das ist aber nicht das Thema. Thema ist einfach dieser Aufruf, komm und seht. Kommt und seht. Oder ich denke an Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Da nachdem der Jesus sie alles gesagt hatte, was sie getan hat, läuft sie in die Stadt. Vorher traute sie sich ja keinem Menschen zu begegnen. Ja? Ich weiß nicht, ob du diese Begebenheit kennst. Die Frau am Jakobsbrunnen, die war ja eine Sünderin, ja. Und plötzlich war alle Scheu weg, läuft in die Stadt und sagt zu Leuten, kommt und seht. Denn er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist dieser nicht etwa der Christus? Kommt und seht. So, er ruft, und hier der Psalmist sagt es ja, kommt, lasst uns zu dem Herrn, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen im Feld unseres Heils. So beginnt es in Psalm 95, Vers 1. Und dann wird doch gesagt, lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang, mit Psalmen, ihm zujauchzen. Und jetzt wird er beschrieben, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Er ist ein großer Gott und ein großer König. Er regiert über alle Götter, die ja eigentlich keine Götter sind. Er ist ein großer König. So, wen wählen wir eigentlich? Den König aller Könige. Der macht keinen Fehler. Der belügt uns nicht. Der macht uns nicht etwas vor oder so, sondern er hat mit seinem Leben gezeigt, was wirklich in seinem Herzen ist. Er ist Licht, er ist Liebe und er ist Geist. Freiheit. Das ist unser König. So die Einladung kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, den jauchzenden Fels unseres Heils. Da möchte der Herr, Jesus Christus, der Fels deines Lebens sein. Und jetzt wird er beschrieben, und man kann das so schnell überlesen, Vers 5 und 6, auf das wollte ich hier bei dem ersten Komm eingehen. Dieses erste Komm ist die Einladung zum Heil, könnte man sagen. Denn dort heißt es, Vers 4, in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Das ist die Vertikale. Vers 5, sein ist das Meer, hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Das ist die Horizontale. Weißt du, was wir da haben? Das Kreuz. Das größte Gebot, ich denke, das habe ich schon mal erwähnt, ist in 5. Mose Kapitel 6, Vers 5. Dort wird gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist die Vertikale. Und in 3. Mose 19, Vers 18, ich zitiere bewusst diese zwei Aussagen im Gesetz, Kapitel 3. Mose 19, Vers 18, ja, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist hier im Psalm 95, Miss Vers 4 und 5 gegeben. Im bildlichen Sinne sein sind die Tiefen der Erde und die Gipfel des Berges gehören ihm, das ist die Senkrechte. Und dann sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festleib bereitet, das ist die Waagerechte. Was habe ich dann? Das Kreuz. Genial, nicht? Vor einigen Wochen war ich in einer Tankstelle Und da ist einer, der verkauft, der ist da an der Theke, der arbeitet da nur in der Nachtschicht. Und jetzt komme ich rein und immer so mit Maske habe ich so meine Probleme, das wissen mittlerweile alle, ihr wahrscheinlich jetzt auch. Und als ich da reinging, bei mir brauchst du es nicht anzuziehen, winkt er mir zu, ich bin Querdenker. Aussage ist super und ich bin Vertikaldenker. Was ist das denn? Er sagt, wenn du Querdenker bist, dann brauchst du noch eine Vertikale, damit du den Sinn für das Leben hast. Das verstehe ich nicht. Wir sehen uns ja wieder, sage ich, dann erkläre ich dir das. Ja, die Liebe zum Herrn Jesus und zum himmlischen Vater, seine Liebe zu uns, erst einmal, und dann unsere Liebe zu ihm, das ist das Erste, und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Kein größeres Gebot wie dieses. Und das sehen wir, wenn wir Jesus am Kreuz sehen. Das Kreuz, an dem er angenagelt wurde, das ist dieses erste Kommen, das ist sozusagen die Einladung zum Heil. Das ist die Einladung, die vergebene Gnade in Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Und dann kommt das zweite Kommen in Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und lasst uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Eine andere Übersetzung, ich muss da wieder eine andere Übersetzung, Hans, die heißt es in Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Wann hat er uns dazu gemacht? Als wir das Heil in Jesus angenommen haben, da sind wir von Neuem geboren worden. Vorher waren wir, darf ich das sagen, was wir vorher waren? Nicht schön. Vorher waren wir Wölfe. Und wenn wir fromm waren, dann waren wir Wölfe in Schafspelzen. Dann waren wir fromme Wölfe. Vorher waren wir gierig. Vorher waren wir vom Egoismus geprägt, von der Verderbtheit der Sünde geprägt. Als wir aber zu ihm kamen, als wir das erste Kommen vernommen haben und diesem ersten Kommen gehorsam waren, da kamen wir zu Jesus Christus. Und dann hat er uns von neuem geboren. Er hat uns gemacht. Deswegen Psalm 95, Vers 6, kommt, lasst uns anbeten. Und wenn du merkst, dass der Herr dich angenommen hat, weil du völlig erkannt hast, was er am Kreuz für dich getan hat, du hast das Heil in Jesus in Anspruch genommen und hast im Glauben dein Leben ihm gegeben, dann geschah das Wunder der Wiedergeburt. Kommt, lasst uns anbeten, uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem, der uns gemacht hat. Er hat dich gemacht zu einem Schaf seiner Weide. Heißt ja Vers 7, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Deswegen einst war, damit du dich jetzt nicht verletzt fühlst, nehme ich das auf mich, einst war ich Wolf, jetzt bin ich Schaf. Sind Schafe zum Kämpfen geeignet? Nein. Schafe können nur fliehen. Wohin fliehen die Schafe denn? Zum Hirten. Schafe sind manchmal auch dumm. Du bist ein intelligentes Schaf, aber ich bin ein dummes Schaf. Aber Schafe sind dumm, haben oft keine Orientierung, laufen in die Irre, wenn der Hirte ihnen nicht nachgeht. Hast du schon mal Schafe gesehen, die sich um ihren Hirten gekümmert haben? Ich noch nicht. Ich kenne nur Hirten, die sich um die Schafe kümmern. Das kenne ich. Aber Schafe, die sich um die Hirten kümmern, wüsste ich nicht. Vielleicht gibt es so intelligente Schafe, die das können, die sich Sorgen machen um den Hirten. Nein, ich kenne nur die Hirten, die sich Sorgen machen um die Schafe. Du, wir sind Schafe seiner Weide. Im wörtlichen Sinne findest du das in Hesekiel. Ich musste das erklären. Das ist ja nicht meine Idee, sondern das Wort sagt es in Hesekiel 34, Vers 31. Hesekiel 34, 31, da heißt es, und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott der Herr. Also hier wird ganz klar gesagt, ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen. Du bist Schaf. aber nicht mehr ein dummes Schaf, sondern ein Schaf, das sich sagen lässt. Ein Schaf, das weiß, ich habe nur eine Überlebenschance, wenn ich den Hirten auch Hirte sein lasse über mein Leben. Sei nicht töricht oder dumm, weil du denkst, du könntest dasselbe machen. Nein, anerkenne ihn als Hirten über dich als sein Schaf. Und in Hesekiel 34, da sagt der Herr ja selbst in Vers 11, denn so spricht der Herr, Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Er hat dich gesucht. Und dann geht's weiter, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht, Vers 12, Hesekiel 34, wie der Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seine zerstreuten Schafen ist. Zerstreute Schafe, das ist die Gemeinde heute. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich glaube, das haben wir heute. Natürlich wird das hier auch zuerst für Israel gesagt, ohne Frage. Die Thematik ist hier, dass der Herr das Volk Israel wieder sammelt. Darauf bezieht sich dieses Wort, und zwar in mehrerlei prophetischen Zeitabschnitten. Das verstehen wir. Aber im Geistlichen, ich finde da so viele Parallelen zu uns heute. Wir sind so wie Schafe zerstreut, sozusagen am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Das ist so unsere Zeit heute. Geschwister, wir werden regelrecht zerstreut in diesem Gewölk, im wolkenverhangenen Himmel und in dem Dunkel dieser letzten Zeit. Und da laufen wir alle, so sind wir alle total zerstreut. Und die Trennung ging quer durch die Gemeinden wegen irgendwelchen Fragen. Und man kam mit dem nicht und der mit dem nicht oder der will nicht mit dem und der will und der kann nicht oder wie man das alles auch sagen will. Ach, das tut so weh, Geschwister. Für wen tut es weh? Für den, der nicht liebt, tut es nicht weh. Pech gehabt, bleib wo du bist und fertig. Aber für einer, der liebt, für einer, der von der Liebe Jesu angezündet ist, der kann sich nicht daran gewöhnen, dass man irgendwo zerstreut nur für sich lebt. Dem tut das weh. Tut es dir weh? Er möchte, und er geht jetzt mitten unter seine zerstreuten Schafe. Und er sammelt uns. Und ich werde sie aus allen Völkern herausführen, aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels fette Weide finden. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Er selbst macht das. Sag mal, hast du Glauben? Vertraust du wirklich dem Herrn, dass er seine Herde im Griff hat und sie sammelt? Geschwister, wenn der Herr seine Schafe sammelt, im geistlichen Sinne auf uns heute, ja? Hier ist es Israel bezogen, Altes Testament, aber ich meine, natürlich erfüllt sich die Prophetie auch in den letzten Tagen, ohne Frage. Aber hier seht es geistlich auf uns. Er geht seinen Schafen nach. Er kennt dich und mich. Er weiß, warum es mir schlecht geht. Manchmal denken wir immer, wir müssen dem Herrn das alles auch noch so groß erklären, als ob er schwer vom Begriff sei. Nein, nein, der Hirte hat dich ja gemacht. Er weiß, was er gemacht hat, als er dich gemacht hat. Vielleicht denkst du, ich weiß, wie es mir geht. Ich denke manchmal, Herr, ich hätte mich anders gemacht. So ein dickeres Fell und widerstandsfähiger und mehr Darstellungsvermögen. Bin halt mal nun so schmal. Einer sagt jetzt zu mir, du bist so schmal, du musst unter der Dusche von Strahl zu Strahl springen, damit du überhaupt Wasser abkriegst. Ja, ich weiß. Und dann sagt, Herr, ich hätte mich anders gemacht. Aber der Herr hat er keinen Fehler gemacht, wenn er dich auch von deiner Psyche her so geschaffen hast. Vielleicht bist du labil veranlagt. Vielleicht hast du mit Schwermut zu tun, weil von deiner Psyche her du eher zu schnell negativ denkst. Machst dir vielleicht Gewissen, wo es eigentlich unnötig ist. Warum hast du mich so gemacht? Und der Herr antwortet, weil du mein Schaf bist und ich möchte dein Hirte sein. Weißt du, wenn ich dich vollkommen gemacht hätte, bräuchtest du mich ja als Hirte gar nicht. Deswegen hast du Schwächen und Fehler, deswegen bist du mit Schwachheit behaftet, weil ich dein Hirte bin. Ich versorge dich. Lass dich von mir leiten und führen. Das ist die Antwort auf dieses zweite Kommen. Dieses zweite Kommen, und lasst uns niederfallen von ihm, denn er hat uns gemacht. Diese Feststellung. Und dann kommt in Vers 7, Psalm 95, denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit anderen Worten, dieser Hirte, der Herr Jesus Christus, der sein Leben als Hirte für dich, dem Schaf, hingegeben hat, er möchte nicht, dass du dein Herz verstockst. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn du seine Stimme hörst, verschließ dein Herz nicht vor ihm. Er meint es gut, er redet zu dir. Warum? Weil er dich liebt. Sonst würde er gar nicht zu dir reden. Er möchte dich umgestalten in sein Bild hinein. Und in Psalm 96 geht es ja weiter mit diesem zweiten Kommen. Vielmehr, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist seinen Namen. Singt dem Herrn dieses neue Lied. Er hat dir ein neues Lied in seinen Mund gelegt. Psalm 40. Viele werden es hören, nein, sehen. Komisch, Lieder werden normal gehört. Aber hier Psalm 40, wenn du dann mal die Zeit nimmst, die ersten Verse zu lesen, da wird dieses neue Lied gesehen. Diese Andersartigkeit wird gesehen, wird erkannt. Ist das nicht herrlich? Da heißt es in Vers 2, immer noch beim zweiten Kommen. Das zweite Kommen ist die Zeit, wo du jetzt Jesus nachfolgst. Ja, du bist ja gekommen, jetzt kommst du zu ihm und lässt dich von ihm führen und leiten. Deswegen die Aufruf, singt dem Herrn, preiset seinen Namen, verkündet Tag für Tag sein Heil. Oder seine Rettung, je nach Übersetzung. Verkündet von Tag zu Tag seine Rettung, könnte man auch sagen. Soll ich jetzt jeden Tag Traktate verteilen gehen? Wenn du den Auftrag hast, bitte mach das. Wenn du den Auftrag hast, auf die Menschen zuzugehen, auf der Straße, in den Städten, auf den Märkten und wo immer, wenn du den Auftrag hast, dann solltest du ihn auch machen. Aber jeder von uns verkündet Tag für Tag sein Heil. Wie machst du das? Interessanterweise, jeder tut einen Verkündigungsdienst durch das neue Leben. Jetzt bist du ja in Jesus von Neuem geboren. Jetzt bist du Schaf seiner Weide. Und jetzt verkündest du als Schaf Tag für Tag, wer Jesus ist, durch dein Leben. Du reagierst nicht mehr so wie früher. Du arbeitest ganz anders wie früher. Du urteilst ganz anders wie früher. Du gibst dich und du wandelst ganz anders wie früher. Früher konntest du gar nicht wandeln. Früher wurdest du gejagt. Heute wandelst du. Gejagt, das heißt aus Angst getrieben. Wandeln heißt im Frieden Gottes wandelnd, nachdenkend über den Herrn und sein Wort gehen. Und diese Andersartigkeit fällt auf. Vielleicht gerade in dieser Zeit, wo es in der Welt dunkel wird. Gerade dann. Wir haben ja in dem einen Lied gesehen, Licht, sei ein Licht. Lass das Licht leuchten. Wandle in der Dunkelheit und du zeigst, dass du selbst die Lampe bist und dass die himmlische Herrlichkeit vor dir liegt. Du wandelst anders wie die anderen, die das nicht haben. Du siehst anders, du leuchtest anders mit deinem Angesicht. In deinem Gesicht spiegelt sich ein tiefen Friede und auch der Himmel wieder, weil dein Herz voller Freude ist über eine Errettung, die du früher ja gar nicht gekannt hast. Kommst du und machst das? Willst dich gebrauchen? Und du sagst, ich kann das nicht machen. Nein, du musst nur kommen. Er macht es für dich. Er möchte dich jeden Tag dazu gebrauchen. Erzähl unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Wir erzählen gerne unter den anderen, was wir alles gemacht haben und können und tun und leisten. Nein, nein. Erzähl, was der Herr gemacht hat, nicht was du kannst. Wenn wir unter den Völkern erzählen von seiner Herrlichkeit, von den Wundern seiner Gnade, Tag für Tag haben wir im Lied gehört, von den Wundern Gottes erzählen. Wunder, hast du schon mal Wunder erlebt? Eines kann ich dir sagen, und dabei übertreibe ich nicht, du selbst bist ein Wunder. Weißt du warum? Weil Gott dich von neuem geboren hat aus Wasser und Geist. Du bist ein Wunder Gottes, weil du bereit warst, vor seiner Gegenwart zu kapitulieren und einzugestehen, dass mein Leben ohne Jesus bis dato sinnlos war. In Rebellion stand, Dunkelheit war und du verfinstert warst am Verstand, wüst und leer. Jetzt kamst du zum Glauben an Jesus Christus und jetzt hast du ein neues Leben. Das heißt, dein Leben ist für die Leute drumherum ein Wunder. Ich sage eine Begebenheit von gestern. Name nicht, Ort nicht, aber es ist gestern passiert. Da haben wir, ich mit einer Schwester, mit einer Glaubensschwester eine Waschmaschine gekauft für eine andere Schwester. Und wie es so ist, wenn man in so einen Laden reingeht, wo lauter Waschmaschinen stehen und Wäschetrockner und Herde und so weiter, geht der Blick ja meistens an das Günstigere. In der Regel geht es dahin. Und dann kommt der zweite Blick, wie stromsparend ist die Maschine. Dann sollte sie auch noch Wasser sparen und auch noch Waschmittel sparen. Am besten kein Strom, kein Waschmittel und möglichst kein Wasser und trotzdem muss die Wäsche sauber sein. So eine Maschine hatten die noch nicht. Vielleicht kommt das mal, das weiß ich nicht. Und dann waren wir so am Suchen, am Schauen. Und ich habe gesagt, guck, da ist eine Maschine, die braucht diese Schwester. Sie muss also nicht selber immer dosieren, die Maschine holt sich die Menge selber raus und so. Für die Schwester ganz gut. Ja, aber der Preis? Du, das ist doch sowas von egal. Wie? Na klar. Wir lieben doch die Schwester. Ja, schon. Also, das ist doch der Preis egal. Und dann haben wir die Maschine auch irgendwann gekauft. Und als wir draußen waren, hatte ich gesagt, schade, wir hätten noch etwas tun können. Was denn? Mehr bezahlen, wie was sie kostet. Wieso? Na, der Verkäufer braucht doch auch Liebe, oder? Wenn du das machst, ja, also ich hätte nochmal 40 Euro hätte ich ihr gegeben, aber es war deine Entscheidung. Ja, dann gehe ich jetzt wieder, jetzt ist vorbei. Denn wenn du das in Zukunft machst, ich kann dir eines sagen, der Verkäufer schläft nicht mehr. Gut, es sind abgebrühte Verkäufer, die schlafen bei allem, aber in der Regel nicht. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder kaufst, dann erst gibst du einen Traktat. Sonst denkt er, er ist ja käuflich. Du willst ihn kaufen. Nein, so nicht. Nachher. Zuerst Liebe leben. Und dann vertraust dem Herrn, dass es wieder zu einer Begegnung kommt. Ja? Das ist aber wieder, weißt du, wir sind ja so gierig auf Angebote, möglichst billig. Mir tun immer die anderen leid, die dadurch weniger verdienen. Nee, Entschuldigung, das ist einfach mein Verständnis, das ist keine gelebte Liebe. Wenn ich auf der Suche nach dem Billigsten bin und sollte noch möglichst das Beste sein, ist ein Widerspruch in sich. So kaltherzig war ich früher mal. Ich hoffe, dass ich das heute nicht mehr bin, aber es kann sein, dass es manchmal noch rüberkommt. Im Grunde genommen Für den anderen ist das ein Wunder, was er da mit dir sieht. Ein anderer verkratzt dir dein Auto. Natürlich konnte die nicht parken. Ja, das kann man so denken, ja. Dann war das Auto ganz peinlich. Ja, was mache ich? Wie können wir das arrangieren? Schicken Sie mir Rechnung von der Werkstatt. Und du sagst, nö, hat sich erledigt. Ach, sagst du, Ihr Auto ist ja verkratzt. Naja, aber das ist ja mein Auto. Ich meine, Ihr Auto hat ja auch Kratzer bekommen. Das ist erledigt, darum kümmere ich mich. Aber Ihr Kratzer? Ja, aber das ist doch mein Auto. Wissen Sie was? Nehmen Sie mal 300 Euro. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, für Ihren Kratzer zu reparieren. Aber das habe ich doch gemacht. Das ist ein Wunder Gottes. Es gibt viele Situationen im täglichen Leben, wo du ein sichtbares Wunder Gottes bist. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Und wenn du keinen Grund äußerlich, keinen Grund mehr von Freude hast, weil wirklich du nur Probleme bekommst beim Arbeitsplatz, zunehmender Druck, Schwierigkeiten, Lohn wird gekürzt, vielleicht zwingt man dich zu Handlungsweisen, wo du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst und so weiter. Hast du dennoch Freude? Und einer sagt zu dem Bruder, sag mal, was muss ich noch machen, dass du endlich keine Freude mehr hast? Wieso nicht? Ich bin eifersüchtig auf dich, sagte der zu ihm. Merkst du nicht, ich mache dir ja ständig Probleme und du hast immer noch Freude. Ja, wieso? Ich sehe den Himmel. Du bist ein Wunder für mich, hat er dann gesagt zu dem anderen Bruder. Und er sagt, ja, weil ich von neuem geboren bin. Bist du ein Wunder Gottes? Sehen die Menschen das an dir am täglichen Leben? Wird das von den Mitmenschen gesehen? Gerade in diesem Dunkel der Völkerschaften, in der wir uns ja eigentlich bewegen. Und dann kommt Vers 5. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat die Himmel gemacht. Alles andere ist nichtige Götzen. Die taugen alle nichts. Ich weiß, sehr intolerant. Aber nun mal, es ist so. Die ganzen Götter dieser Welt sind nichtige Götzen. Jetzt kommt aber dieses Positive. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Er hat alles geschaffen. Und er steht auch über allem. Das ist ja das Ding. Er steht über allem. Über die größten Probleme deines Lebens. Er ist immer noch drüber. Er wartet nur, dass du kommst. Komm. Lass mich die erste Stelle in deinem Leben einnehmen. Und dann wird Tag für Tag die Errettung verkündigt in deinem Leben. Dieser Begriff Tag für Tag finden wir in der Schrift immer wieder. Schon im Alten Testament. Es gibt ein negatives Tag für Tag und es gibt ein positives Tag für Tag. Negatives Beispiel ist in 1. Mose, glaube ich, Kapitel 39. Da war Josef, Kapitel 38, denke ich. Da wurde Josef nach Ägypten verkauft und er kam in das Haus des Potiphar. Und da war die Frau des Potiphar. Dann heißt es dort, und sie versuchte ihn Tag für Tag. Sie wollte, dass er mit ihr schläft, während ihr Mann unterwegs ist. Und Tag für Tag, und an einem solchen Tag eben wieder ihn zu versuchen, und Josef floh von ihr und ließ das Obergewand in ihrer Hand zurück und floh von ihr. Er floh von der Sünde. Weißt du, Tag für Tag kommt der Fürst dieser Welt und will dich versuchen. Du bist jetzt zum zweiten Kommen gekommen und du bist bereit, den Herrn als Hirten anzuakzeptieren und über dein Leben auch ihn regieren zu lassen, weil er das Beste für dich will. Und jetzt kommt der Fürst dieser Welt und will Tag für Tag dich in Rebellion gegen Gott stellen, in irgendeiner Weise, Tag für Tag. Manchmal siehst du das Tag für Tag. Denk an Lot in Sodom. Das ist die Aussage im Neuen Testament, vom 2. Petrusbrief steht das. Lot quälte seine gerechte Seele Tag für Tag mit dem, was er sah und hörte. Und wie viel quälen wir unsere gerechte Seele im wahrsten Sinne des Wortes Tag für Tag mit dem, was wir sehen und hören. Nachrichten, nur Negatives. Nur Negatives. Was uns an Bildern vermittelt wird, nur Aggressivität oder Versuchung. Tag für Tag. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich Tag für Tag entscheidest, ihn zu sehen. Zu hören, was er sagt. Und zu schauen mit den Augen des Glaubens, mit den Augen des Herzens auf das Ziel deines Weges. Und zu sehen die Wunder Gottes in vielerlei Hinsicht. Umgestaltete, erneuerte Menschen. Es ist eine Freude, die zu sehen. Geschwister, mein Herz jubelt und wird immer erquickt, wenn ich ein Angesicht sehe, das frei ist. Ich finde das so genial. Ich freue mich natürlich auch über die Pflanzen, über die Schöpfung. Wunder Gottes. Ich staune über sein Wesen. Dann wird meine Seele erquickt. Wenn ich aber das Dunkel Tag für Tag sehe und höre, dann werde ich ja selbst schwermütig. Dann werde ich ja selbst dunkel. Tag für Tag quälte Lot seine gerechte Seele. Und dann gibt es dieses Tag für Tag, wo der Herr uns herausführt. Er führt uns heraus und stellt uns auf eine neue Grundlage. Er als Hirte macht auch etwas Tag für Tag. Psalm 68 steht das, denke ich. Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Also Hirte, der Tag für Tag meine Last trägt. Genial, nicht? Aber damit er deine Last trägt, sollten wir auch den Mut haben, unsere Lasten bei ihm abzulegen. Sieht man das dir an in deinem persönlichen Leben, dass er Tag für Tag deine Last trägt? Sorge nicht für den morgigen Tag. Bist du naiv, sagt mir jemand. Vordergründig mag das naiv sein. Im tieferen Sinne ist es das Beste, was ich tun kann. Er sorgt für mich Tag für Tag. Er trägt Tag für Tag meine Last. Sprüche heißt es, ich will Tag für Tag an der Tür des Hauses des Herrn wachen. Tag für Tag. Ich will Tag für Tag hören, was er sagt. Tag für Tag. Und dann gibt es noch ein wunderbares Tag für Tag, Geschwister, das möchte ich uns unbedingt noch mitgeben. Im 2. Korintherbrief, ich finde das so genial, in Kapitel 4 steht das. Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt oder zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Genial. Hoffentlich geht mein äußerer Leib jetzt endlich mal zugrunde, damit der innere fertig wird. Ich habe manchmal den Eindruck, der Erneuerung des Inneren stehen wir manchmal im Weg, wenn wir den Äußeren noch zu viel erhalten wollen durch OPs und durch Verschönerungs, weiß ich was, und durch besonders gesunde Ernährung oder wie auch immer. Natürlich ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, sagte mir noch letztens. Thomas, du weißt, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, sage ich, aber wo die Liebe wohnen darf. Punkt. Denn wo die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt, wo die Liebe Gottes Raum gewinnt, hältst du nicht dann mehr am äußeren Gefäß fest. Weil der Innere wird doch Tag für Tag erneuert. Siehst du das? Freuen wir uns doch darüber, dass unser Äußeres zerfällt, aber der Innere wird vorbereitet für die Ewigkeit. Was sehen wir eigentlich? Geschwister, mein Herz jubelt für jeden Tag, der vergeht. Warum? Weil ich der himmlischen Herrlichkeit entgegengehe. Der Innere wird Tag für Tag erneuert. Und dann, das muss ich dir noch anfügen, der nächste Vers in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17. Denn unser Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, stell mal vor, schnell vorübergehend und leicht, verschafft uns ein ewig und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Liebe, die bereit ist, wegen der vor ihr liegenden Freude willen das Leid zu erdulden, dann ist das Leid ein schnell vorübergehendes Leichte. Wenn du es mit der Ewigkeit in Vergleich nimmst, wenn du es mit der Ewigkeit in Verbindung bringst, ist das, was du hier lebst, schnell, vorübergehend und leicht. Im Vergleich zur Ewigkeit sagt uns Gottes Wort das. Das kann man so leicht reden, wenn man keine Schmerzen hat und keinen gequälten Leib hat und keine Drangsal von anderen Menschen erlebt und so weiter. Geschwister, ich würde hier am liebsten mal die Brüder reden lassen, die in Verfolgungsländern alles verloren haben, die im Gefängnis waren, gefoltert wurden. Wenn die das sagen, schnell vorübergehen und leicht, dann wirkt das ganz anders, wie wenn ich das sage. Aber im Grunde genommen, Gottes Wort sagt es uns. Jetzt unabhängig von dem, ob wir das jetzt leiblich erfahren oder nicht, aber Gottes Wort sagt es uns, schnell vorübergehen, Tag für Tag wird der Innere erneuert. Tag für Tag. Es gibt viele andere Beispiele noch, wo der Begriff Tag für Tag in der Schrift vorkommt. Und wenn du bereit bist, so zu stehen, und da heißt es in Vers 7, bringt da dem Herrn, ihr Völkerstände, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt da dem Herrn das, was er dir gegeben hat, Kraft des Geistes. Gib das ihm, stell das ihm zur Verfügung. Dann kommt dann dieses dritte Kommen, Vers 8. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und geht ein oder kommt in seine Vorhöfe. Hier heißt es, geht ein zu seinen Vorhöfen. Eigentlich heißt es, kommt in seine Vorhöfe. Mit was kommst du jetzt zu ihm in seine Gegenwart? Das dritte Kommen bezieht sich auf das, wenn wir kommen dürfen. Wenn wir hier abscheiden, darf ich zu Jesus kommen. Stell mal vor, man würde dir heute Abend sagen, ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie den morgigen Vormittag nicht mehr erleben. Wie würdest du reagieren? Würdest du dich freuen? Herr, jetzt darf ich endlich zu dir kommen. Weg von diesem Tränental. Zu dir mit den Gaben, die du durch deinen Geist in meinem Leben hast wirken können. Denn das bleibt, alles andere vergeht. Das, was der Geist durch unser Leben hat wirken können, hat Ewigkeitscharakter. Alles andere vergeht, verbrennt. Das, was die Liebe Gottes hat durch unser Leben fließen können, wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Alles andere verbrennt. Deswegen dieses dritte Kommt, kommt, wir wollen hineingehen in seine Gegenwart mit den Gaben, die er uns anvertraut hat. Und dann heißt es in Vers 9, betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Dort in seiner Gegenwart haben wir einen vollkommenen neuen Leib. Da stehen wir in heiligem Schmuck vor ihm, ungetrübt. Nicht der Tand dieser Welt, der nichts taugt, sondern eine vollkommene Herrlichkeit, mit dem wir einmal vor ihm stehen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Du wirst, dann muss der andere nicht sagen, hey, bete mal den Herrn an. Du willst ihn anbeten. Warum? Weil du vollkommen überwältigt bist von seiner Liebe. Du willst ihn unbedingt anbeten. Mit was? Mit was? Mit dem, was die Liebe Gottes hat durch dein Leben fließen können. Nur mit dem. Und du wirst meinen, weil du so wenig hattest, weil du auch als Kind Gottes in dieser Welt noch so viel es darum ging, deinen Lebensstand zu erhalten oder sogar noch zu verbessern, noch zu vergrößern, noch zu erhöhen, hast viel dafür investiert. Das war doch nur Egoismus. Eigenliebe. Das ist nicht die reine Liebe. Die reine Liebe ist die, die bereit ist, sein Leben zu verlieren. Die bereit ist, arm zu werden, die bereit ist, Entbehrung auf sich zu nehmen, Verachtung auf sich zu nehmen, auf die Seite gestellt zu werden, misserkannt zu werden, die bereit ist, beruflichen Erfolg aufzugeben, um dem Segen Gottes nicht im Wege zu stehen, die bereit ist, sich hinzugeben, hier am Altar legen zu lassen. Das ist dort der Grund deiner Anbetung. Und Die Zeit kannst du nicht wieder zurückdrehen und sagen, Herr, ich möchte nur einmal auf der Erde leben, damit ich jetzt viel entschiedener für dich leben kann. Nein, wenn wir zum Herrn Jesus gehen, sind die Weichen gefallen. Wer ohne Jesus geht, geht in die Verlorenheit. Wer mit dem Herrn geht, geht in eine unbeschreibliche Ewigkeit, herrliche Ewigkeit. Aber mit was? Denn es heißt hier, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Wir werden also regelrecht aufgefordert, nicht mit leeren Händen vor ihm zu erscheinen. Dieses dreimalige Kommen möchte der Geist uns heute Abend vielleicht ganz bewusst neu vorstellen. Warum macht er das? Vers 13, Psalm 96, vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er kommt, weil er kommt. Darum wollen wir zu ihm kommen, weil er wird wiederkommen. Und hier heißt es in Vers 13, vor dem Herrn, da heißt es zweimal, denn er kommt, dann nochmal, denn er kommt, um die Erde zu richten. Zweimal heißt es, denn er kommt. Warum heißt es zweimal, denn er kommt? Weil er kommt zweimal. Er kommt für die Gemeinde einmal. Und er kommt für Israel ein zweites Mal. Beim ersten Mal heißt es einfach nur vor dem Herrn, denn er kommt. Mehr wird nicht dazu gesagt. Die Entrückung der Gemeinde geschieht äußerst unspektakulär. Sehr im Verborgenen. Die Welt hat ihre Ausreden. Beim ersten Mal, denn er kommt. Das sehen wir. Darauf wartet die Gemeinde. Und beim zweiten, denn er kommt, das ist dann wird dann seine Macht und Herrlichkeit für Israel, denn er kommt, um die Erde zu richten. Das passiert beim ersten Mal noch nicht. Bei der Entrückung der Gemeinde wird noch in dem Sinne nicht Gericht über die Erde geben. Natürlich beginnt die Transatszeit, ist ohne Frage, es ist eine Gerichtszeit. Beim zweiten Mal, denn er kommt, um die Erde zu richten, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Von wo aus? Von Israel aus. Deswegen heißt es hier ein zweimaliges Kommen. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Freust du dich auf sein Kommen? Geschwister, ich weiß nicht, wie es uns geht, aber ich kann es kaum erwarten. Ich gucke schon ständig auf das Datum, auf die Uhr, vielleicht heute Nacht, morgens. Ach Herr, du hast noch einen Plan, deswegen bin ich jetzt noch hier. Aber vielleicht die nächste Nacht. Weißt du, diese Naherwartung seines Kommens, Geschwister, die manchmal ist es die Tatsache seines Kommens gar nicht in unserem Bewusstsein drin. Deswegen legen wir so viel Wert auf Fundamente, die 1000 Jahre halten. Weißt du, wenn du nahe wacht im Herrn lebst, natürlich brauchen wir ein Dach über dem Kopf, ohne Frage. Es soll doch nicht unbedingt beim nächsten Wind umfallen, gar keine Frage. Aber es gibt Grenzen. Und sein Kommen, wenn das doch jetzt bald sein wird, kannst kaum erwarten. Da heißt es, Psalm 97, Vers 1, haben wir nicht mehr gelesen, der Herr regiert als König. Das lesen wir ja schon in Psalm 96, Vers 10. Sagt zu den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Sagt den Heiden, der Herr regiert als König. Wie kannst du das den Heiden sagen, wenn du dich nicht regieren lässt? Geht ja gar nicht. Wie kannst du sagen, der Herr regiert als König und du machst, was du willst, nach deiner Lust und Laune? Das passt nicht zusammen. Wenn der Herr dein König ist, dann steht ja eine Frage im Raum. Darf er als König regieren über dein Leben? Er möchte deswegen regieren, weil er weiß genau, dass wenn du selbst regierst, du nicht so, bei mir extremer, endet das in manchen Dummheiten. In manchen Dummheiten, im wahrsten Sinne des Wortes, ich finde jetzt kein anderes Wort für. Wenn er regiert, wenn ich ihn regieren lasse, dann kann es sein und dann wird es auch sein, dass die Tage in deinem Leben in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Wenn er regieren darf in unserem Leben, dann werden dort einmal Bücher aufgetan. Und in diesen Büchern wird alles geschrieben gefunden, was Gottes Geist in deinem Leben hat tun können. Bücher werden aufgetan. Jedes Buch ist ein Leben eines Menschen. Diese Bücher werden aufgetan und dann wird dein Lebensbuch vorgelesen. Dann wird es erkannt, dann wird es gesehen. Von der Sichtbaren und auch von der Unsichtbaren. Alles, was der Geist Gottes hat wirken können in unserem Leben und wirken dürfen in unserem Leben, wo Herr hat regieren dürfen in unserem Leben, das wird wiedergefunden. Deswegen fragen wir ihn, Herr, was würdest du kaufen? Für was würdest du dich entscheiden? Welchen Weg würdest du gehen? Mit was würdest du deine Freizeit ausfüllen? Herr, was würdest du machen an meiner Situation, wenn ich jetzt vor dieser Entscheidung stünde? Was würdest du machen? Ich bin überzeugt, würden wir viel bewusster den Herrn fragen, würden wir anders entscheiden. In vielen Dingen anders. Ich möchte einfach an dieser Stelle abschließen. Das dreimalige Kommen. Und ich weiß nicht, habe ich das jetzt als Thema, weil Advent vorliegt, Erwartung des Herrn, oder weil es einfach in diesem Lied angesprochen wurde, Tag für Tag. Ich bin gekommen gestern zum Herrn Jesus, damit heute Tag für Tag sein Heil verkündigt wird. Nicht nur durch Lippen, ich denke, ihr habt mich jetzt verstanden, sondern durch unser Leben. Verkündest du Tag für Tag, dass nicht die Versicherung deine Rettung ist, auch nicht die Politik deine Rettung ist, auch nicht dein Geld deine Rettung ist. Das haben wir jetzt hoffentlich begriffen, dass Geld nicht mehr unsere Rettung ist. Und die Versorgungskette nicht abbrechen darf, weil du da auf deine Rettung baust. Nein, sondern weil Jesus Christus deine Rettung ist. Und weißt du was? Die beste, überzeugendste Botschaft ist im Grunde genommen dein anders geachtetes Leben. Früher waren wir von unten geachtet, jetzt sind wir von oben geachtet. Früher hatten wir den Geist des Fürsten dieser Welt, jetzt haben wir den Geist Gottes. Darf er regieren in deinem Leben? Ich lasse es einfach offen. Du kannst vielleicht heute Nacht, wenn du schlafen gehst, einfach vom Herrn stehen und sagen, Herr, lass mich erkennen, wo nicht dein Geist Raum findet in meinem Leben. Lass mich erkennen, wo dein Geist nicht das Sagen hat in meinem Leben. Lass mich erkennen, wo ich an dem festhalte, was ich loslassen sollte und wo ich das ergreifen, festhalten sollte, was ewig bleibt. Lass mich den Mut haben, für dich zu entscheiden, Tag für Tag. Lass uns solche sein, die sich nicht selbst betrügen. Versteh bitte recht, Gottes Geist ruft heute Abend neu zu. Komm, ich warte auf dich. Er wartet auf dich, auf jeden Einzelnen von uns. Deswegen ruft er, komm. Wir wollen ihm die Ehre geben für seine Liebe zu uns. Amen. Darf ich noch mit uns gemeinsam beten? Ja, vielen Dank für diese Bereitschaft. Herr Jesus Christus, hab vielen, vielen Dank, dass du uns zurufst, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Du starbst am Kreuz für uns. Du hast uns zuerst geliebt, nicht wir haben dich geliebt, sondern du hast uns geliebt und dein Leben für uns gelassen. Komm, jetzt wollen wir es ergreifen, wollen in Anbetung vor dir niederfallen und dir alleine die Ehre geben, dass du uns gemacht hast zu Schafen deiner Weide, zu singenden Schafen, die das neue Lied singen, zu solchen, die die Zeit hier als schnell vorübergehen und leicht empfinden und als solche, wodurch Tag für Tag dein Heil verkündigt wird und dass du Tag für Tag unsere Lasten trägst. Und dass Tag für Tag das Innere unseres Wesens erneuert wird. Und habe vielen Dank, dass du rufst, komm, wenn wir zu dir nach Hause gehen dürfen, um dich anzubeten in heiligem Schmuck vor deiner Gegenwart. Und dass wir allen sagen dürfen, jetzt schon, du regierst als König. Welch einen wunderbaren König, Herr Jesus Christus, dürfen wir haben in dir. Wir sind dir so dankbar, und dürfen in dem Bewusstsein, dass du für uns Sorge trägst, getrost auch durch die weite Nacht dieser Zeit gehen. Du sorgst und wir dürfen ruhen in deinen liebenden Händen und als ein Schaf, das du trägst. Wir beten dich an, im Namen Jesus Christus, dich, unseren himmlischen Vater, für deine Liebe und deine Treue und für dein weiteres Arbeiten in unseren Herzen. Amen. Amen.